Thomas, dann erzähl doch mal, ihr kennt euch eigentlich schon eine ganze Weile, obwohl ihr anfangs überhaupt noch nicht zusammen in Hamburg Musik machen konntet. Wie kam's?
Also kennengelernt haben wir uns beim gemeinsamen Auftritt der Bands Arme Ritter, wo Daniel gerappt hat, und Fettes Brot, wo ich DJ war. Und zum ersten Mal Dendemann gehört habe ich halt auf dem Arme Ritter Demo, was mir die Brote zugesteckt haben. Und das war in Rendsburg oder Neumünster? Neumünster war es. Und da haben halt beide Bands zusammen gespielt und da haben wir in ähnlicher Atmosphäre wie jetzt, so in so einem Backstage, einfach mal beschlossen, einen Titel aufzunehmen, wenn mal die Zeit ist, wenn wir zusammen an einem Ort sind, wo auch ein Studio irgendwie ist, mit dem STF Scratch Weniger ist mehr. Ich glaube, so 2 oder 2,5 Jahre später war es dann soweit, dass wir beide eigentlich aus völlig unterschiedlichen Gründen nach Hamburg gezogen sind. Ich wollte eben halt einfach näher am Geschehen dran sein als Flensburger und bin dann halt nach Hamburg gegangen und Daniel hat sich versucht als Praktikant in einer Videoproduktionsfirma. Und so wurden wir dann zusammen darauf aufmerksam gemacht, dass der eine ja auch da ist. Und da haben wir uns halt getroffen, angefangen, wirklich mit dieser Backstage-Idee, weniger ist mehr. Und daraus hat sich dann eben halt 1-2 entwickelt.
Das heißt, ihr kanntet euch eigentlich schon vorher, habt euch dann aber nur ab und zu mal gesehen und plötzlich in Hamburg gemeinsam wiederentdeckt, oder wie habe ich das zu verstehen?
So ist das genau richtig. Und zwar hat wirklich dummerweise sogar André Luth, der Chef von Yomama, mich darauf aufmerksam gemacht, dass Rabauke auch in Hamburg wohnt. Und da sind wir dann noch zum Schluss wieder gelandet. So.
Wie kamst du damals zu deinem Spitznamen Rabauke? Es kam durch einen Freund, oder?
Eigentlich ja. Also durch auch mehrere. Es war nicht nur einer. Das kam einfach dadurch, dass es auf einem Tape drauf stand, das ich gemacht habe. Und das war halt relativ zusammengehauen und nur so schnell für den Walkman, für den Urlaub. Und ja, als es dann darum ging, irgendwie für die Musik, die wir da machten, Namen sich auszudenken, sowohl für die Gruppe als auch für die einzelnen Akteure, war dann immer irgendwie das Rabauke ganz aktuell. Und ich fand das zwar alles total fürchterlich bescheuert, aber anderen fanden das total gut. Und dabei ist es dann geblieben.
Daniel, und bei dir habe ich gehört, dass Dendemann, besonders diese Endung Mann, ist eigentlich aus einer Clique entstanden. Da hieß irgendwie jeder Mann. Und wie kam es dann zum Dendemann?
Ja, Daniel Mann ging nicht, ne? So, und dann haben die Leute sich das daraus geformt. Also ich meine, Mario Biese heißt ja auch eigentlich Markus Biskup und wurde dann zu Mario Biese und hieß dann auch Biesemann und nicht Biskupmann oder Mario Markusmann oder so. Das war als der. Im Nachhinein, wir sprechen oft darüber, über diese Sprachkrankheit, die wir da hatten in Men von einigen Leuten. Das war eigentlich schon so eine Geschichte, dass man die deutsche Sprache verzerrt hat und geschmeidig gemacht hat. Das klang einfach bescheuerter und melodiöser. Und wir haben irgendwie so gesprochen, weiß der Himmel warum. Es hörte sich schlimm an und ja, da kommt dann der Mann her.
Und wie kam es zum Namen 1-2 dann letztendlich? 1-2 drauf los, eigentlich auch spontan, oder?
Nee, wir hatten erst auf unserem ersten Demo den lustigen Namen Väter der Klamotte. Und den fanden alle total scheiße. Und wir fanden ihn irgendwie echt super. Und naja, irgendwann haben wir gemerkt, dass das Demo, was wir gemacht haben, ich habe das halt für super lustig gehalten. Also so echt schon blödelig irgendwie. Und Leute fanden irgendwie, dass das doch recht, naja, ernst nicht, aber dass das überhaupt nicht passt irgendwie. Naja, und irgendwann hat man sich das mal zu Herzen genommen, als es darum ging, das mal dingfest zu machen für den ersten Auftritt und so. Und da saß ich irgendwie bei der Arbeit und bin auf einmal auf 1-2 gekommen, irgendwie. Keine Ahnung. Ich wollte irgendwas mit 2 machen, aber eine Alliteration geht halt schlecht mit ZW. Ja, Zwielichte 2 war halt irgendwie zu bescheuert, aber ich fand diese Oldschool-Geschichte, also wie Fantastischen 4 im Prinzip, wobei ich da gar nicht dran gedacht habe in dem Moment, aber das fand ich irgendwie schon ganz interessant. So, da hatte ich aber auch 96 erste Mal Jurassic 5 zum Beispiel den Namen aufgeschnappt. So, und dachte auch, ah, das hat ja auch wieder dieses Ding und so. Da so kam das eigentlich.
Und wo wir gerade mal bei Titel sind, wie kam es dann zum gefährlichen Halbwissen, eurem derzeit noch aktuellen Album, darf man ja noch die nächsten 2 Wochen sagen. Wieso gefährliches Halbwissen? Was ist ein Halbwissen eigentlich so gefährlich?
Letztendlich einfach die Tatsache, dass man gerade in einer Musikrichtung, wo das der Inhalt und das gesprochene Wort irgendwie Hauptaugenmerk beinhaltet, dass man ja teilweise eventuell für den Reim oder für die Verstrickung von Reim irgendwie das so ein klein bisschen halt irgendwie schleifen lässt oder auch damit eben halt bewusst spielt. Und dass eben halt dadurch Sachen passieren, die, wie soll man das sagen? Also, normalerweise beantwortet das Sendemann immer, aber ist egal, ich kann es auch probieren. Dass man halt über Sachen rappt oder halt spricht, die man halt einfach gar nicht so genau weiß, wo man einfach die Hintergründe nicht weiß, wo man vielleicht einfach nur durch Rap oder Reim verliebt halt eben halt sich was aneignet, was aber wo man eigentlich gar nicht so genau drüber Bescheid weiß. Und das ist halt das ist erstmal Halbwissen.
Ehrlich? Wird das nämlich durch den stille Posteffekt, der uns Menschen inne wohnt, Sachen leicht verfälscht, wenn auch nicht so gemeint, weiterzuerzählen. Und dadurch kommt am Ende nicht die Wahrheit raus und das macht Halbwissen zu einer sehr gefährlichen Sache, weil Halbwissen plus stille Posteffekt kommt immer Grütze bei raus.
Ein Track, den ich besonders toll fand eigentlich oder immer noch finde auf dem Gefährliches Halbwissen, die Omi von oben. Wie kam es denn zu der Omi? Gibt es sie wirklich und wenn ja, hat sie den Track jemals zu Ohren bekommen?
Die gab es, also die gibt es hoffentlich. Ich bin also nicht mehr in dieser Wohnung. Aber die hat halt während der Albumphase mich aus Versehen begleitet, dadurch, dass sie auch Schlafstörungen hatte. Und die Wände da waren sehr dünn. Und so konnte man hin und wieder, wenn man da nachts saß, ich saß dann in der Küche irgendwie, habe versucht zu schreiben. Und dann kam mal ein Husten, die hatte eine schlimme Bronchitis. Dann kam mal ein Husten oder sowas von oben. Und das ist schon nicht diese unheimliche Stille im Haus. So, und das war irgendwie ganz, ja, okay, sie ist auch noch am Start. Okay, dann brauche ich mir ja nicht einen Kopf machen, ob ich jetzt pennen gehe. Und sie hat das Lied nie gehört, weil ich, sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt war es auch nicht klar, ob das eventuell eine Auskopplung wird. Und ich fand das irgendwie nicht richtig. Ich hatte das Gefühl, jemanden damit zu überfordern, ihn einfach damit zu konfrontieren, dass dem nächsten Stück vielleicht im Fernsehen läuft, wo diese Person mit gemeint ist, die mir nichts getan hat, die das vielleicht nicht will. So, auch wenn es keiner weiß, aber... Wenn Interviews zu dem Song sich gehäuft hätten, hätte man auch öfter gesagt, ja, sie gibt es. Und vielleicht wäre meine Adresse gar nicht so unbekannt gewesen, wie ich geglaubt hätte. Und vielleicht hätte man die Klingel da drüber mal gedrückt.
Du sagtest, wenn man dann nachts da sitzt und die Songs schreibt, was hat sich denn jetzt verändert hin zu eurem zweiten Album, was ja jetzt kurz bevorsteht? Das habt ihr ja jetzt im eigenen Studio produziert. Gab es da schon in der, ich sag mal, Herangehensweise irgendwie andere Möglichkeiten, die sich da jetzt vielleicht ergeben haben, an neuen Tracks zu feilen?
Ja, und zwar einfach die Möglichkeit, Rap auszuprobieren über einen Beat, bevor man ihn als fertig erklärt. Oder in unserem speziellen Fall, um ihn endlich als fertig zu erklären, weil wenn die Raps drauf sind, in der Regel dünnst du wieder aus. Und wir haben halt probiert mit einer offenen Rhythmik irgendwie, mit irgendwie sehr viel Löchern in den Beats, anders Platz für mich zu schaffen. Und da haben wir halt dann teilweise einen rohen Beat gehabt. Ich habe eine Pilotstrophe drauf gerappt und wir haben dann den Beat fertig gemacht. So, was aber seltener der Fall war. Aber solche Sachen zum Beispiel, die sind für mich inzwischen natürlich irgendwie wieder super wichtig.
War es dann früher so, dass ihr zum Teil auch einzeln an den Tracks gebastelt habt, dass einer nur einen Beat macht, einer nur den Text schreibt, oder war es eigentlich immer schon so Kollaborarbeit? Irgendwie alles baut aufeinander auf.
Das war eigentlich immer so gedacht, wobei das beim ersten Album nicht immer geklappt ist, jetzt die Frage, geklappt hört sich ein bisschen tragisch an. Beim ersten Album war es dann auch so, dass ich irgendwie Beats gemacht habe, allein, wobei ich diesmal nur Skizzen machen wollte und das im Studio zusammen mit Rob Auge fertig machen, auch für den, wie man so sagt, Flash, ne? Weil das für mich immer auch bei allem, was mit allen Leuten, die mit uns zusammenarbeiten, in welcher Form auch immer, ich meine es gar nicht Rap-Leute oder sowas, sondern von der Promo-Agentur bis zu dem Live-Lichttechniker oder sowas, ich immer versuche, eine optimale Motivation mir da irgendwie zu ergattern. So, ist auch schon wieder egoistisch, aber ich finde es immer schön, wenn man so ein bisschen was spürt im Raum und wenn man merkt, wie alle drauf abgehen und dann wird das besser, habe ich manchmal das Gefühl.
In meinen Ohren ist eigentlich jetzt das zweite Album doch wesentlich verspielter und vielleicht nicht mehr ganz so glatt wie das erste. Kam das dadurch, dass man viel mehr technische Möglichkeiten hatte, viel mehr ausprobieren konnte, oder was hat sich für euch, für dich vielleicht musikalisch verändert?
Also letztendlich haben sich auf jeden Fall einfach die Personen, die diese Musik machen, weiterentwickelt. Man ist älter geworden, man hat fast ja 2 Jahre mit dem Album Gefährliches Halbwissen irgendwie in allen Ecken des deutschsprachigen Raums irgendwie auf Bühnen gestanden. Und natürlich haben wir auch neuen technischen Schnickschnack jetzt irgendwie uns im Studio eingebaut, den wir vorher nicht hatten. Aber es war nichts, was einem jetzt bessere Musik machen lässt. Oder einfacher zu einem Ergebnis kommt. Letztendlich entstehen die Songs fast ausschließlich durch Zitate anderer Schallplatten, ob es jetzt musikalische Samples oder Scratch-Einlagen eben halt sind. Und das Studio ermöglicht einem einfach ein präziseres Arbeiten eigentlich. Wir wollten einfach ein bisschen musikalischer auf jeden Fall werden, aber das war jetzt nicht irgendwie so, nee, für uns klingt Rap jetzt irgendwie so, sondern da hatten wir einfach Lust drauf und man hat halt mehr oder weniger jetzt eine Platte gemacht, eher reduziert und teilweise eigentlich nur den Rap im Vordergrund gehalten. Und wir hatten einfach mal Lust, einfach mehr Musik einfach zu machen, mehr hörbare Musik.
Sollte auch unbedingt eine Platte sein, die auf Zimmerlautstärke funktioniert, was bei dem ersten Album leider nicht so richtig der Fall ist. So, und die sollte einfach erstmal sich nach schöner Hip-Hop-Musik anhören. Und wenn man Lust hat, dann kann man sich auf den Rest einlassen. So.
Wie kam es, dass in eurer Diskografie immer, also mittlerweile ja schon so zwei, drei Platten auftauchen, die es entweder nur als Vinyl oder nur in limitierter Auflage oder sogar beides gab? Bringt das die Szene einfach so mit sich, dass man dann schon mal ein paar Tracks bastelt, die dann so szenenintern und nicht ganz so viel Kommerz rausgebracht werden?
Nee, das hängt immer damit zusammen, was du willst und vor allem, was du nicht willst. Und jetzt im Falle Weltretten 4-, Vinyl, das war irgendwie, das hört sich manchmal komisch an, aber das war irgendwie klar, dass das nur eine Vinyl wird. So, das ist so, was man mit auf Tour nimmt. Die war für die Tour gedacht, dass wir was Neues mit dabei haben, was man sich danach mitnehmen kann. So, und das ist irgendwie unser Medium, weil nicht nur als Hip-Hopper, sondern als Plattenkäufer einfach. Also CDs kauft man, aber das ist für mich was ganz anderes. Also das ist für mich auch nicht irgendwie, wenn ich jetzt ein Album meinetwegen Hightech oder sowas, das hole ich mir am ersten Tag doppelt. So. Weil ich mich darauf freue, weil ich es vorher irgendwie natürlich gehört habe und dann schieße ich mir die CD so für zu Hause so oder für unterwegs und hole mir das Vinyl. So, und dann denke ich, ja, scheiße, hättest du ja auch auf Minidisc aufnehmen können. Dann denke ich, ja, aber CD, nimmt man das mal mit und so. Aber nein, also die CDs merke ich inzwischen, ist echt Schrott bei mir. Also das ist Ramsch, das liegt so rum. So, weiß ich nicht. Und das ist irgendwie unser Medium. Und das war für uns gar nicht so eine Tragödie, das auf Vinyl zu machen. Für Fans teilweise schon, weil die sich irgendwie ignoriert fühlten, wenn sie keinen Plattenspieler haben. Aber so das bisschen Erziehung sei erlaubt. So, ich will ja nur ein bisschen Interesse wecken. Ein bisschen neugierig machen, für wie die anderen Leute Musik hören.
Und so die Zusammenarbeiten mit den anderen Bands, jetzt das letzte große Ding, wo ihr noch einen Track beigesteuert habt, natürlich der Vorsprechtermin. Ergibt sich das einfach in der Hamburger Szene? Wie habe ich mir das hier so als Rheinländer, sage ich mal, vorzustellen?
Eine Idee komplizierter jetzt mal, sage ich, als ich glaube, dass du dir das vorstellst. Und in einigen Bereichen schwieriger, als du glaubst. In anderen Bereichen, glaube ich, viel einfacher, als du glaubst. Also der Kontakt bis zur Zusage, was ja für einige Labels, für einige Compilations und für einige, ein Riesenakt wäre, so diese Namen unter einen Hut zu bringen. Geht einfach nicht, weil wenn es nicht cool ist, dann sagen zu viele Leute, merken das dann doch. So. Und für einen Sleepwalk, der für alle produziert hat, die da drauf sind, vorher schon, für den war das sehr einfach, diese Leute zusammenzukriegen. Also vom bloßen Wissen, wo man sich melden muss und zwei, dreimal bohren, bis man Ja sagt. Und das ist natürlich das sehr Natürliche daran. Was nicht ausbleibt, ist, dass alles leider doch Geschäft ist. Und dass man sich auch mit Freunden dann über Zahlen unterhalten muss. So, und das sind halt die Sachen, die sich vielleicht die Leute einfacher vorstellen in dem tollen, familiären Hip-Hop-Städten. Aber sonst läuft das eigentlich recht schwuppig. So, Anruf, mitmachen, ja, Zeit und ja.
Jetzt ab 31.08. habt ihr euch überlegt, einfach mal lustig mit einem Campingbus zwei Turntables, ein Mikro rumzuziehen. Eine recht ausgefallene Promo-Idee, sage ich jetzt einfach mal. Zürich, Wien, quer durch Deutschland, wie kam es dazu? Ist doch eigentlich eher ungewöhnlich.
Also ich glaube, so richtig, richtig ungewöhnlich ist es, glaube ich, nicht. Letztendlich fanden wir die Idee einfach irgendwie smart, dahin zu fahren, wo es passiert und sein neues Produkt irgendwie mehr oder weniger aus dem Kofferraum, aus erster Hand quasi, an Fans irgendwie zu bringen. Und letztendlich ist ja genau das, was das Wort irgendwie sagt, einfach Promotion und irgendwie auch irgendwie ganz nett einfach. Das war dann so, sag ich mal, so die Grundidee, die sich dann natürlich nicht so wirklich verwirklichen lässt, weil wenn du Platten aus dem Kofferraum verkaufst, brauchst du sowas wie einen Gewerbeschein und so weiter. Da kommen dann so die ersten Hürden. Und das ist dann der Grund, warum wir jetzt, oder warum das jetzt eben halt so läuft, dass man nicht wirklich irgendwo anhalten kann und sagt, irgendwie hier ist 1-2 und wir verkaufen das, weil das darf man nicht in diesem Land. Dass das immer in Kooperation eben halt mit irgendeiner Händlerkette oder einer großen Kette oder irgendwie so halt abläuft. Und letztendlich kann ich mir das ganz smart vorstellen, dass man irgendwie so das Nützliche mit dem Positiven irgendwie so dadurch unter einen Hut bringt. Man, die Leute, die was von einem wissen wollen, können da hinkommen und die Leute, die was von einem haben möchten, beziehungsweise die Platte oder ein Autogramm oder einfach mal Hallo sagen, können das dann halt auch irgendwie. Und
die Arbeit ist soweit gemacht, jetzt kommt die Kür, das Album im September, die Tour, Oktober, November, was steht denn in nächster Zeit noch genau an?
Du, wir sind gerade noch mitten am Basteln an neuen Stücken für die hoffentlich eine EP werdende Auskopplung des Jockeys, wo, wenn alles gut geht, nächste Woche 3 exklusive Stücke drauf sind, 1 von Rabauk und Kuhlmann. Und 1 von mir und 1 von mir, Ilwill und Don Dagi.
Und ansonsten bis Ende des Jahres die Tour, bastelt ihr schon wieder an neuen Sachen?
Nee, das dann ist auch mal gut, so jetzt. Und dann ist Promotour und dann ist Tour und dann, mal gucken, aber vielleicht auch mal was anderes machen.